Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Hallo. Bei Sport- oder Lifestyle-Videos auf YouTube oder Instagram stoßen wir immer wieder auf Corona-Leugner. Warum? Und warum gerade in diesen Themenbereichen? Sprechen wir gleich drüber. Außerdem, eine Initiative, die Demos gegen Corona-Maßnahmen organisiert, hat sich illegal Sendezeit beim Fernsehen gekauft. Das hat jetzt Konsequenzen. Und die vielgescholtenen Upload-Filter, denen auf europäischer Ebene zugestimmt wurde, kommen nun vielleicht doch nicht. Unsere Themen bis 16 Uhr bei Medias Res. Schön, dass Sie dabei sind. Das ist Coach Cecil, Sportinfluencer bei YouTube und Instagram.
Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Heute machen wir ein richtig extremes 5 Minuten Workout und wir gucken, ob wir 1000 Kalorien verbrennen können in 5 Minuten. 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 10 verschiedene Übungen und es geht direkt los, Sporthose anziehen nach dem Intro.
Ja, und nach dem Intro ging es dann weiter mit Beintraining, Bauchtraining, Muskelaufbau, alles Themen auf dem YouTube-Kanal dieses Sportinfluencers. Ja, und seit Corona finden sich aber immer wieder auch pseudowissenschaftliche Corona-Videos auf seinem Kanal. Warnungen vor Verschwörungen hauptsächlich. Ja, und da deckt er wirklich alle Klassiker ab. Bill Gates, der hinter einem stecken soll, Corona als Medienlüge und sogar Pizzagate lässt er nicht unerwähnt. Ein Verschwörungsmythos über einen Pädophilie-Ring, der über eine Pizzeria gesteuert und in den auch Hillary Clinton mitverwickelt sein soll. Alles widerlegt, aber was mich beschäftigt, ist die Frage, warum solche Influencer aus ganz anderen Bereichen, Sport, Beauty, Lifestyle, auf diesen Corona-Verschwörungszug aufspringen. Und die dann auch noch so akribisch und mit so viel Mühe und Passion auf ihren Kanälen verbreiten. Und darüber spreche ich jetzt mit Caroline Schwarz, Journalistin und Expertin für Verschwörungsmythen und rechte Propaganda im Internet und in sozialen Netzwerken. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Warum springen denn Influencer wie Coach Cecil auf diesen Corona-Verschwörungszug auf?
Also zunächst muss man sagen, dass es ein großes Potenzial von Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, in der Gesamtbevölkerung gibt. Insofern ist es eben auch so, dass auch in diesen Bereichen der Gesellschaft Leute auftreten, die daran glauben und die auch ideologisch offenbar vollkommen dahinter stehen. Jetzt ist es auch so, dass bei vielen Influencern, eben auch bei Coach Cecil, ist es so, dass sie eben auch Lebensentwürfe verkaufen und dazu gehören Reisen und verschiedene Formen der finanziellen und sonstigen Unabhängigkeit. Und insofern bedroht die Pandemie ja auch deren Lebensentwürfe in gewisser Weise und auch die Schutzmaßnahmen, die getroffen werden. Das entschuldigt das Ganze nicht, aber es ist eben auch einer der Gründe. Und dann gibt es wiederum auch noch Fälle, bei denen geht es einfach um Geld. Und zwar gibt es einige, die sich in den vergangenen Monaten da einen Markt erschlossen haben, gerade verschwörungsgläubige Influencer, die Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, das heißt Vitaminpräparate in irgendeiner Form auch insofern verkaufen, dass sie sagen, das würde gegen eine Infektion helfen oder dafür sorgen, dass das eben weniger schlimm verlaufen würde. Und es gibt auch Coachings und Bücher, die man reichlich findet. Also ein großer Teil, der ja eben mit möglichen Erfolgsversprechen finanzieller Natur einhergeht. Und in anderen Fällen ist es aber auch schon wieder so, dass diese Hinwendung zu Verschwörungsideologien auch dazu führen kann, dass Einnahmen ausbleiben. Also Sponsoren, die Zusammenarbeit aufkündigen, je nach Reichweite kann man eben doch einige tausend Euro verdienen mit einem Instagram-Post zum Beispiel und dass auch YouTube Kanäle demonetarisiert. Also man muss schauen, da gibt es verschiedene Mittel und Wege, Geld zu verdienen, aber man kann eben durchaus auch Geld verlieren.
Okay, das heißt, ideologische Überzeugungen können dahinter stecken, aber eben auch Marketinggründe wegen höherer Klickzahlen oder weil man dann selber zum Beispiel sagt, die Regierung geht irgendwie nicht richtig gegen Corona vor, aber ich weiß, was wirklich hilft, nämlich Nahrungsergänzungspräparate. Und die verkaufe ich euch. Und das ist ja auch das, was Coach Cecil, glaube ich, macht. Jedenfalls habe ich solche Werbevideos auch bei ihm auf YouTube gesehen.
Genau, also er verkauft verschiedene Dinge in seinem eigenen Laden, auf die er immer wieder verlinkt, auch unter seinen YouTube-Videos zum Beispiel. Es gibt zusätzlich auch Amazon-Affiliate-Links, also das heißt, er verlinkt verschiedene Amazon-Produkte auf seinen YouTube-Videos und wird eben, wenn Menschen dort einkaufen, daran beteiligt. Also es ist eine Mixtur aus ganz verschiedenen Möglichkeiten, dort Dinge zu kaufen, auch Coachings zu kaufen von ihm zum Beispiel.
Wir sprechen ja auch immer von rechten Netzwerken, die mit Geld solche Verschwörungsmythen im Internet pushen und unterstützen. Werden solche Influencer, Influencerinnen und B-Promis denn auch gezielt angeworben? Fließt da Geld oder gibt es da Vernetzungen im Hintergrund, von der man noch nicht so viel weiß?
Man weiß tatsächlich einfach noch nicht so viel. Also es gibt, wie gesagt, diese verschiedenen Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das ist auch allen Beteiligten klar und da klärt man sich auch gegenseitig darüber auf. Es gibt natürlich auch Netzwerke, eher lose Netzwerke, so kann man sich das vorstellen. Diejenigen, die als Stichwortgeber auftreten, als so Verschwörungsinfluencer vor allem auch, die sind untereinander sehr gut vernetzt. Und die suchen zum Beispiel auch den Kontakt zu Menschen, die Zweifel an der Gefährlichkeit der Pandemie oder an den Schutzmaßnahmen geäußert haben und die werden dann eben entsprechend gezielt angesprochen, weil eben ein wichtiger Aspekt hier auch ist, dass man sich als Verschwörungsgläubiger auch als derjenige sieht, der die Wahrheit erkannt hat und eben auch andere dazu bringen will, diesen Erzählungen zu folgen.
Wie funktioniert das denn? Wie wird man denn da angesprochen?
Letztendlich ist das vor allem über verschiedene Online-Kanäle der Fall. Also man kann sich das vorstellen, wie es auch sonst wäre, wenn man Kontakt aufnehmen will. Also das geht vom Kommentar auf YouTube bis zur Ansprache über Telegram-Kanäle, die ja an Bedeutung gewonnen haben, auch in den letzten Wochen und Monaten. Ganz verschiedene Mittel und Wege. Und man hört auch immer wieder, dass eben Leute, die gerade erst zumindest öffentlich zu diesen Verschwörungserzählungen bekannt haben, dass die sehr den Kontakt gesucht haben zu eben den Menschen, die diese Dinge verbreiten oder eben diejenigen wiederum auch Kontakt gesucht haben. Also es ist natürlich auch, geht das in alle Richtungen und man muss das vor allem auch global betrachten. Das heißt, es sind Dinge aus den USA, die in Deutschland verbreitet werden und umgekehrt. Viele Verschwörungsinfluencer, die im deutschsprachigen Raum aktiv sind, wohnen auch gar nicht in Deutschland. Coach Cecil zum Beispiel wohnt in Dubai. Eva Herrmann als einstige Journalistin und Tagesschausprecherin, die wohnt in Kanada. Andere wohnen in Spanien oder auf den Philippinen. Und die haben natürlich auch wiederum ganz andere Netzwerke. Also das ist tatsächlich nichts, was man nur auf Deutschland bezogen betrachten sollte.
Ganz kurz zum Schluss. Natürlich werfen diese Influencerinnen und Influencer kritische Fragen zu Corona, Corona-Maßnahmen auf und sich damit kritisch auseinanderzusetzen, ist ja auch richtig. Aber wie kann man als Nutzerinnen und Nutzer solche Verschwörungsmythos-Videos unterscheiden von jetzt tatsächlich ja wissenschaftsbasierten kritischen Videos?
Genau, also Kritik ist wichtig, aber man muss eben schauen, welche Quellen werden genutzt. Werden nur Quellen genutzt, die das eigene Weltbild bestätigen und nicht in Frage gestellt werden, hinterfragen die sich auch zum Beispiel selbst. Sind es veraltete Informationen oder Informationen, die komplett aus dem Zusammenhang gerissen werden? Und man muss sich anschauen, welche vermeintlichen Experten herangezogen werden und welches Renommee die auch letztendlich haben. Also beschäftigen sie sich wissenschaftlich mit dem Feld, haben sie dazu publiziert und werden sie wahrgenommen in der Wissenschaftswelt? Unglaublich wichtig in dem Zusammenhang.
Sagt die Journalistin und Expertin für Verschwörungsmythen und rechte Propaganda im Internet, Caroline Schwarz, über Influencer und warum sie Verschwörungsmythen zu Corona verbreiten. Vielen Dank.
Gerne.
Wie verbreiten sich Verschwörungsmythen oder pseudowissenschaftliche Corona-Informationen in der Welt? Nicht nur im privaten Gespräch natürlich oder über soziale Medien, sondern manchmal auch ganz klassisch übers Fernsehen. Und um diese Inhalte zu pushen, fließt dann eben auch mal Geld. So geschehen in Baden-Württemberg, wo die Initiative Querdenken 711 einen Regionalsender für die Übertragung und Bewerbung ihrer Corona-Demo bezahlt hat. Das hat die Untersuchung der zuständigen Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg jetzt ergeben. Mein Kollege Thomas Wagner ist mir dazu zugeschaltet. Ja, welche Konsequenzen zieht der Fall denn jetzt nach sich?
Ja, für den betroffenen Sender wird es erstmal teuer. Es handelt sich um LTV, das ist einer der großen Regionalsender, der großen privaten Regionalsender in Baden-Württemberg. Und LTV muss jetzt erstmal ein saftiges Bußgeld bezahlen, nämlich 65.000 Euro. Die Baden-Württembergische Landesanstalt für Kommunikation hat dann in einer Mitteilung auch hervorgehoben, dass damit nicht nur die Einnahmen, die LTV durch die Übertragung dieser Querdenker Demonstrationen kassiert hat, dass die nicht nur diese Einnahmen abgeschöpft worden sind, sondern dass es auch eine deutlich strafende Komponente habe, dieses Bußgeld. Und nach unseren Informationen hat man das Bußgeld genau doppelt so hoch verhängt, wie die Einnahmen dann geflossen sind. Also in der Tat eine saftige Strafe, wenn man das so in Anführungszeichen sagen kann. Das ist ja nur eine Ordnungswidrigkeit formaljuristisch. Und Konsequenzen hat es natürlich für den Sender insofern, dass man sowas nicht nochmal machen darf, dann begründet wird das eben mit dem Verbot von politischer Werbung. Und das steht nicht nur im Paragraph 11 des baden-württembergischen Landesmediengesetzes drin, sondern auch, und das damit hat es auch bundesweite Bedeutung, im Paragraph 7 des länderübergreifenden Rundfunkstaatsvertrages. Und da steht ganz klar drin, außerhalb von Wahlkampfzeiten ist politische Werbung nicht erlaubt. Und das bezieht sich nicht nur auf Parteien, sondern eben auch auf politisch aktive Gruppierungen. Zu einer solchen zählt die Baden-Württembergische Landesanstalt eben auch diese Initiative Querdenken 711711 in Stuttgart.
Das heißt, politische Werbung an sich ist nicht grundsätzlich verboten, aber so wie das hier geschehen ist, was genau war denn da jetzt verboten?
Naja, also in der Tat ist politische Werbung eigentlich tatsächlich verboten im Fernsehen und im Rundfunk außerhalb von Wahlkampfzeiten. Mhm. Und das hat auch seinen Grund, weil diejenigen, die sich das ausgedacht haben, die Autoren dieses Rundfunkstaatsvertrags und damit alle Bundesländer, die haben sich gesagt, es kann im politischen Diskurs nicht so sein, dass nur die Meinungen derjenigen sozusagen lautstark verkündet werden in den Medien, in den Funkmedien, die eben Geld dafür hinterlegen, sondern es muss ein offener Diskurs der Meinungen in den Medien stattfinden, unabhängig von dem finanziellen Potenzial derjenigen, die solche Meinungen vertreten. Und das ist eigentlich so die Basisbegründung für dieses Verbot der politischen Werbung, das eben nur in Wahlkampfzeiten unter ganz abgesteckten, ganz klaren Regeln dann durchbrochen wird. Und da wissen wir ja auch zum Beispiel bei Wahlkampfspots, das wird dann entsprechend gekennzeichnet. Das war in diesem Fall schon mal nicht der Fall. Das waren eben Übertragungen von Querdenker-Demonstrationen, Corona-kritischen Demonstrationen. Und das Ganze flog eigentlich aus, als der Sprecher dieser Demonstration in dieser bezahlten Übertragung mal gesagt hat, er hat diese Sendezeit sogar angemietet gegen Geld.
Was wissen wir denn über diesen Verein Querdenken 711, der die Sendezeit gekauft hat? Wer steckt dahinter?
Naja, also das ist eine Organisation mit Sitz in Stuttgart, die eigentlich bekannt geworden ist, erstmal durch diese Organisation von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, zunächst in Stuttgart, dann später auch in Berlin, wo das Ganze ja, wir kennen die Geschichte, mit dem Sturm auf den Reichstag dann vorläufig eskaliert ist. Zusammengeschlossen sind in Querdenken ganz unterschiedliche Klientel. Also da gibt es Menschen, die einen Aluhut auf dem Kopf tragen und die alle, die überhaupt die Gefährlichkeit des Coronavirus leugnen. Es gibt andere, die sich einfach kritisch äußern zu den Maßnahmen, die die Bundesländer und die Bundesregierung auferlegt haben. Und es gibt auch, und das ist ein harter Vorwurf, es gibt natürlich auch immer wieder deren Vorwurf, dass rechtsextreme Gruppierungen die Querdenker sozusagen unterwandert haben. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat das zweimal in Abrede gestellt, aber immer wieder hat man eben bei Querdenker-Informationen auch solche Auswüchse gesehen. Die Querdenker selber haben das aber immer zurückgewiesen und gesagt, das seien andere Demonstrierende. Aber seltsam ist das schon, dass die sehr häufig bei Querdenker-Demonstrationen auch aufgetreten sind.
Thomas Wagner über Querdenken 711, die sich illegal Sendezeit und Werbung für ihre Corona-Demo erkauft haben im Fernsehen. Die Debatte um Uploadfilter hat vor gut einem Jahr in ganz Europa Proteste ausgelöst. Zehntausende, vor allem junge Menschen, gingen auf die Straße gegen Uploadfilter, gegen die europäische Urheberrechtsreform, aus Sorge vor Zensur. Uploadfilter sind als ein Instrument im Gespräch, damit urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht einfach so gratis im Netz weiterverbreitet werden können. In den falschen Händen, so die Sorge, können sie aber auch eine technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, mit der unliebsame Inhalte insgesamt aus dem Netz verbannt werden könnten. Wohl auch deswegen hat das Bundesjustizministerium nun einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Uploadfilter überflüssig machen soll. Johannes Kuhn berichtet.
Als Deutschland 2019 der europäischen Urheberrechtsreform zustimmte, verband man das mit einem Versprechen. Man werde ein Umsetzungsgesetz vorlegen, das nach Möglichkeit ohne die umstrittenen Uploadfilter auskommt. Das Bundesjustizministerium hat nun einen Entwurf veröffentlicht. Das Gesetz sieht demnach vor, dass Plattformen Nutzer sofort nach dem Hochladen einer Datei darüber informieren, ob ein Rechteinhaber eine Bitte um Sperrung hinterlegt hat. Julia Rieder, ehemalige Europaabgeordnete und heute für die Gesellschaft für Freiheitsrechte tätig, zieht daraus den Umkehrschluss: Um einen Sperrvermerk zu prüfen, müssen die Plattformen den Inhalt beim Hochladen scannen, also letztlich Uploadfilter einsetzen. Das Uploadfilter-Szenario, gegen das 2019 Tausende auf die Straße gingen, wird demnach also auch in Deutschland Realität. Kritiker befürchten unter anderem, dass auch legal genutztes Material gefiltert werden könnte. Nutzer können kenntlich machen, dass sie urheberrechtlich geschütztes Material legal nutzen, ihnen die Verwertung also gesetzlich oder vertraglich explizit erlaubt ist. Allerdings sollen sie das anders als in ersten Entwürfen nicht durch das sogenannte Pre-Flagging, also vor dem Hochladen, kenntlich machen, sondern erst nach Beanstandung des hochgeladenen Materials durch die Plattformen. Das Urheberrecht erhält im Entwurf erstmals genauer geregelte Ausnahmen für Parodien, Karikaturen und ähnliche sogenannte Bagatellnutzungen. Der Entwurf zielt darauf ab, dass Plattformen wie YouTube oder Facebook mit Rechteinhabern aus Musik, Bewegtbild, Fotografie oder Presse pauschale Lizenzvereinbarungen abschließen. Zugleich soll er der Realität digitaler Remix- und Meme-Kultur Rechnung tragen. Über die Urheberrechtsreform gibt es zwischen einigen Ministerien sowie zwischen Netzpolitikern und Kulturpolitikern der Großen Koalition unterschiedliche Ansichten. Das Justizministerium betont, dass der veröffentlichte Entwurf noch nicht abgestimmt sei. Bundesländer und Verbände können bis zum 6. November ihre Stellungnahme abgeben. Im weiteren Gesetzesprozess wird mit heftigen Diskussionen gerechnet. Spätestens im Bundestag.
Nach einem Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums könnten Uploadfilter überflüssig werden. Johannes Kuhn berichtete. Mit Information und Desinformation über Corona haben wir die Sendung begonnen und greifen das Thema auch jetzt gegen Ende noch einmal auf, und zwar mit einem Gedankenspiel. Wie kann es sein, dass die Glaubwürdigkeit der Medien in Deutschland so hoch eingeschätzt wird wie selten zuvor und dass es gleichzeitig ein Höchstmaß an Misstrauen ihnen gegenüber in den sozialen Netzwerken gibt? Überlegungen dazu von Samira El-Wazil in ihrem Kommentar.
Medias Res. Samira El-Wazil.
Vielleicht sind das mal gute Nachrichten für 2020. Das Vertrauen in die Medien ist merklich gestiegen. Laut einer repräsentativen Umfrage mit etwa 1000 Befragten, die von Infratest DIMAP im Auftrag des WDR durchgeführt wurde, halten mehr als 2/3 die Berichterstattung der Medien in Deutschland für glaubwürdig. Das ist ein Anstieg von 6 Prozentpunkten seit 2019. Und besonders gut schnitten die öffentlich-rechtlichen Medien ab. 70% der Befragten vertrauen ihnen sehr. Das ist der beste Wert seit 2015. Gerade seit der Berichterstattung über die Geflüchteten mussten Medienschaffende und Journalisten ganz schön viel Kritik einstecken. Staatsfunkschreier und Lügenpresse-Nörgler waren da noch die harmloseren Erscheinungen eines fundamentalen Medienmisstrauens. Besonders während der Corona-Berichterstattung wurde das in die klassischen Medien gesetzte Vertrauen sichtbar. Der Erfolg des NDR-Podcasts, astronomische Quoten für die Tagesthemen und die Nachfrage nach den Nachrichten des Deutschlandfunks, die laut Taz im März um das 1000-fache stiegen, verdeutlichen dies. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk konnte hier seine Kernkompetenzen, die Erfüllung eines Informations- und Aufklärungsauftrags, unter Beweis stellen. Gleichzeitig etablierte sich allerdings ganz besonders während der Corona-Pandemie auch eine Art nutzergenerierte Gegenkultur der Desinformationsvermittlung in Form von Telegram-Kanälen, WhatsApp-Kettenbriefen und geschlossenen Facebook-Gruppen. In diesen wurde eben aus tiefem Misstrauen den Medien gegenüber ein eigenes Programm aus Verschwörungserzählungen, falschen Fakten und Fehlinformationen kuratiert und verbreitet. Xavier Naidoo hat einen Telegram-Kanal, Attila Hildmann beschwurbelt auch einen und neuerdings sogar Michael Wendler. Mehr Vertrauen in die Medien und gleichzeitig mehr Misstrauen in den sozialen Netzwerken. Wie geht das zusammen? Unsere Wirklichkeit ist derzeit hochpolitisiert, beziehungsweise war die Politik seltener, deutlicher und intensiver in unserem Alltag zu spüren als jetzt. Gleichzeitig ist diese Politisierung des Alltags jedoch recht unideologisch. Anders als bei politisch aufgeladenen Themen, bei denen Nutzer größere Skepsis an den Tag legen, eben weil sie irgendeine ideologische Ausrichtung der Medien dahinter wähnen und dementsprechend misstrauischer sind, ist eine Pandemie eben nicht, wie von Verschwörungsinfluencern behauptet, interessengesteuert oder eine Systemfrage. Anders war die Wahrnehmung mancher in Bezug auf die Berichterstattung über die Geflüchteten oder der nachrichtlichen Einordnung der Klimakrise beispielsweise, wo schneller Aktivismus oder eine parteipolitische Agenda unterstellt wurde. Dieser Argwohn besteht bei der Abbildung der Pandemie kaum, weshalb der Berichterstattung einfacher Glauben geschenkt wird. Es sei denn natürlich, man hält auch eine globale Pandemie für ideologisiert und interessengesteuert, geht also von einer Verschwörungserzählung aus. Dann kippt das Vertrauen in die Medien ins genaue Gegenteil. Und der argwöhnische Nutzer flüchtet in die vermeintlich ungesteuerten, nicht vom sogenannten Staatsfunk oder anderen Machenschaften gelenkten, angeblich freien Kommunikationsräume auf der Suche nach Antworten, die sein Weltbild bestätigen. Je mehr es Rezipienten leicht fallen kann, den Medien Vertrauen entgegenzubringen, desto anfälliger für eine Gegenbewegung des Misstrauens sind die, die Politik und Medien sowieso nicht glauben.
Kommentiert Samira El-Wazil.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Frank Bergmannshoff. Ich leite die Lokalredaktion der Herthener Allgemeinen. Herten ist eine Stadt mit 62.000 Einwohnern im nördlichen Ruhrgebiet. Uns beschäftigt in der morgigen Ausgabe vor allem ein Vorfall in der vergangenen Nacht an einer Gaststätte, eine altehrwürdige, die regelmäßig Gliederungen der AfD Raum bietet und ein schwieriges Thema, auch aus journalistischer Sicht. Der Wirt ist eigentlich auf die Einnahmen angewiesen, wird dafür aber gesellschaftlich geächtet. Heute Nacht ist das Gebäude beschmiert worden mit Parolen gegen Rassismus, gegen die AfD. Und wir versuchen, alle Beteiligten zu Wort kommen zu lassen, den Wirt, aber auch das Herthener Bündnis für Demokratie, um da ein vollständiges Bild der Stimmung zu liefern.
Und zum Schluss noch eine aktuelle Meldung. Das Bundeskabinett beschließt eine Modernisierung des Jugendschutzes. Kinder und Jugendliche sollen bei ihren Internetaktivitäten künftig besser vor Belästigung, sexualisierten Übergriffen, Mobbing und Abzocke geschützt werden. Das Bundeskabinett hat heute eine entsprechende Reform beschlossen und der Gesetzentwurf aus dem Bundesfamilienministerium sieht Auflagen vor für Plattformen mit mehr als 1 Million Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland. Die werden zu kindgerechten Voreinstellungen verpflichtet und müssen für Hilfs- und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche sowie Ansprechpartner für die deutschen Behörden sorgen. Kooperieren sie nicht, drohen hohe Bußgelder. Kritik kommt von den Landesmedienanstalten. Die wünschen sich, dass das Ganze auf Landesebene geregelt wird und nicht vom Bund. Das verfassungsrechtliche Gebot der Staatsferne für die Medienaufsicht droht nach ihrer Auffassung durch die Gesetzreform ausgehöhlt zu werden. Das war's mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie auch online und in unserer kostenfreien App der DLF Audiothek und in unserem neuen Podcast nach Redaktionsschluss. Da können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit uns diskutieren darüber, was Sie in den Medien stört, was Sie kritisieren, was Sie gut finden. Ja, und wovon Sie gern mehr sehen würden. Nach Redaktionsschluss @deutschlandfunk.de, da können Sie uns schreiben. Gleich folgt der Büchermarkt, dort geht es dann um die digitale Buchmesse als Herausforderung für Verlage. Gleich dann mehr dazu mit Jan Drees. Mein Name ist Miriam Kitt. Danke, dass Sie zugehört haben. Tschüss.